Live auf der Lehramt.
Das bereitwillige Aufopfern und kategorische, systematische Verbrennen der eigenen Arbeitskraft, das sehe ich dann doch eher bei Beamtinnen und Beamten. Natürlich gibt es berechtigterweise und Gott sei Dank eine Fürsorgepflicht, der Arbeitgeber oder in unserem Fall der Dienstherr nachkommen muss. Und die vernachlässigt er oft genug. Ich möchte damit nur sagen, es muss eine Verantwortungsübernahme von beiden Seiten geben.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, ich möchte dir zum Einstieg in die heutige Folge von Dreierlei Katzen berichten. Vielleicht ein komischer Exkurs, aber bleib an Bord. Die erste Sorte Katze, das ist die Hauskatze. Die ist auch kein Freigänger, sondern die lebt immer nur im Haus. Das heißt, ihr Fresschen ist gesichert, Tierarzt ist gesichert. Aber wer weiß, ob es überhaupt gute Lebensbedingungen in diesem Haus gibt? Bei vielen sicherlich ja. Das sind so ganz gehätschelte Kätzchen. Aber es gibt ja auch diese berühmten Fälle, wo das Ordnungsamt irgendwann eine Wohnung aufknackt und da sind dann so Vermehrer drin und da sind dann 100 Katzen und es gibt ganz, ganz schlimme Lebensbedingungen. Alles ist vollgekackt. Könnte ja auch sein, ne? Das ist auf jeden Fall die Katze, die nur im Haus lebt. Es könnte sein, dass mehrere Katzen in diesem Haus leben. Vielleicht ist da eine starke Hackordnung. Ja, es gibt aber keine Katzenklappe. Und keine dieser Katzen kennt das Leben außerhalb des Hauses. Das spielt sich alles in diesem Mikrokosmos ab, wo sie abhängig sind davon, dass sie gefüttert werden. Und vielleicht haben sie Glück und haben einen tollen Halter und werden super gefüttert und auch immer zum Arzt gebracht, wenn sie ein Wehwehchen haben. Die zweite Sorte von Katzen, das sind die Freigängerkatzen. Damit meine ich die Freigänger, die eigentlich im Haus leben, aber durch eine Katzenklappe rein und raus können und somit auch ihr kleines Revier haben um das Haus herum, sich da auch souverän bewegen. Aber wenn sie irgendwann der Hunger plagt und gerade keine Maus in Sicht ist, dann kommen sie auch wieder rein und finden da ihr Fresschen. Diese Katzen, die haben eher Besuchercharakter. Die gehen, wenn sie Lust haben, durch die Katzenklappe. Sie bekommen aber auch Fürsorge durch ihr Herrchen oder Frauchen. Draußen fangen die durchaus auch die ein oder andere Maus oder Jungvogel. Oder wenn die Katzen sind wie unsere Katzen, wir haben nämlich zwei, dann schleppen die auch schon mal ein Eichhörnchen an. Das tut mir dann besonders weh. Ja, that's nature. Sie geraten ab und zu auch in andere Reviere und geraten vielleicht auch schon mal in den ein oder anderen Fight. Aber wenn sie es dann wieder nach Hause schaffen, dann werden sie in der Regel auch zum Tierarzt gebracht. Es könnte aber auch sein, dass sie außerhalb des Hauses irgendwas fressen, womit sie sich den Magen verderben. Ja, so ist das nun mal. Katzenbesitzer und Katzenbesitzerinnen wissen, bei guter Haltung wird so eine Freiläuferkatze durchaus bis 10 Jahre alt, aber eine ausschließlich zu Hause im Haus gehaltene Katze, die kann auch schon mal über 15 Jahre alt werden. Egal, ich will das jetzt nicht an ein oder anderen Jahr festmachen, aber Hauskatzen, die werden dann doch älter, die haben eine höhere Lebenserwartung. Und dann gibt es eine dritte Sorte von Katzen und das sind die Wildkatzen. Die haben noch nie ein Haus von innen gesehen, die sind auch eher scheu vor Menschen und die haben gelernt, sich draußen selbst durchzuschlagen. Entweder ist es eine wilde Rasse, das haben wir aber hier in unseren Gefilden ja doch seltener, oder es sind einfach Katzen, die weggelaufen sind und dann für immer draußen leben, vielleicht ab und zu mal in Nachbarsgarten aus irgendeiner Schüssel was Hingestelltes stibitzen, aber die gehören keinem. Die haben wahrscheinlich die kürzeste Lebenserwartung, wer weiß. Was soll das mit diesen drei Sorten von Katzen? Du wirst es ahnen, wenn du den Titel der Folge gelesen hast. Da geht's irgendwie um den Arbeitsmarkt, oder? Das ist vielleicht ein makaberer Vergleich, gerade in Hinsicht auf diese Lebenserwartung, aber so weit müssen wir den Vergleich ja nicht dehnen. Ja, was meine ich damit? Damit meine ich Beamte, Angestellte und Selbstständige. Und dieser Vergleich, der stammt nicht von mir, sondern der stammt aus dem Mund eines Arbeitsrechtlers, mit dem wir mal gearbeitet haben, in einem anderen Kontext, aber natürlich geht es da dann auch um die Gestaltung der eigenen Tätigkeit und es geht auch hin und wieder mal um die verschiedenen Mentalitäten der KlientInnen dieses Arbeitsrechtlers. Und er hat diesen Vergleich bemüht, den der Hauskatzen, den der Freigänger und der Wildkatzen. Und auch in meiner heutigen Folge soll es darum gehen, gibt es eigentlich Unterschiede von Beamten und Beamtinnen und angestellten Lehrkräften in unserem Veränderungscoaching? Wir machen das ja mittlerweile seit 6 Jahren und haben schon weit über 2000 Lehrkräfte begleitet. Wir haben ehrlich gesagt aufgehört zu zählen. Ich weiß nicht, ob es schon in Richtung 3000 geht. Es könnte durchaus sein. Und dementsprechend haben wir natürlich sehr viele unterschiedliche Lehrkräfte aus den verschiedensten Schulformen, den verschiedensten Ländern. Manche sind verbeamtet beim Land oder die allermeisten natürlich. Manche sind aber auch verbeamtet bei der Kommune. Und dann gibt es auch die angestellten Lehrkräfte. Gibt es da eigentlich Unterschiede? Und ich würde diese Folge nicht machen, wenn es keine Unterschiede gäbe. Doch, die gibt es. Gleichwohl immer der Disclaimer dazu, die Menschen sind ja grundsätzlich unterschiedlich. Und was für den einen Beamten gilt, muss für den anderen oder die andere Beamtin überhaupt gar nicht gelten. Das Gleiche ist die Tatsache bei Angestellten. Aber es gibt Trends. Und von diesen Trends möchte ich dir berichten. Und wenn wir nochmal zurückgucken auf die Katzen. Es gibt diese Hauskatzen, die sind es gewohnt, dass sie nur den Horizont ihres Hauses kennen, dass sie Fresschen hingestellt bekommen und dass sie eine gute Halsfürsorge haben. Ob es ihnen jetzt in dem Haus gut geht, das hängt halt sehr vom Herrchen ab oder vom Frauchen. Grundsätzlich kennen die aber die Welt draußen nicht und ja, gucken immer so ein bisschen aus dem Fenster, machen halt ihr Ding drin, haben vielleicht auch Langeweile. Und da gibt es ja schon Parallelen zum Beamtentum. Sorry, wenn das jetzt irgendwo hinkt dann. Also man darf diesen Vergleich auch nicht allzu weit dehnen. Und wir sprechen ja hier vor allen Dingen auch über Menschen. Ich möchte niemanden diskreditieren. Ich möchte aber das Beispiel jetzt einfach mal bemühen, was mir dieser Arbeitsrechtler vor die Füße gelegt hat. Denn da ist natürlich auch was Überspitztes dabei, was aber vielleicht ein Fünkchen Wahrheit beinhaltet. Und dann gibt es da diese Freigängerkatzen, die haben schon die ein oder andere Schlacht außerhalb des Hauses gefochten. Die wissen auch, da draußen stehen andere Häuser, da draußen gibt es andere Katzen, die haben andere Halter. Oh, denen scheint es auch ganz gut zu gehen oder vielleicht auch nicht. Ich habe auch schon mal eine Wildkatze getroffen. Die haben schon gelernt, sich souverän in der Welt da draußen zu behaupten. Oder auch nicht, vielleicht haben sie auch schon mal echt einen auf den Deckel gekriegt. Sie wissen aber auf jeden Fall, wo es Futter gibt, nämlich im Häuschen. Aber sie können sich auch entscheiden, das Häuschen zu verlassen. Und wer weiß, vielleicht läuft man ja auch weg, wenn man im Häuschen gar nicht mehr aushält. Das wäre dann das Pendant des Angestellten. Der hat auf jeden Fall ein vertieftes Problembewusstsein, was den Arbeitsmarkt da draußen angeht. Der hat sich auch außerhalb des Hauses schon mal umgeguckt, kennt da auch mehr oder weniger einige Gefahrenstellen und hat auch schon einige gemeistert in seinem Leben. Er weiß aber, wenn ich unter dem Dach eines Besitzers bin, dann habe ich eine gewisse Sicherheit. Aber wenn der es mir zu bunt treibt und es geht mir nicht gut, dann ja, laufe ich weg. Okay, geht vielleicht so und in der Katzenwelt nicht so einfach und dann sucht man sich einfach einen neuen Besitzer, ne? Da beginnt es zu hinken und letztlich gibt es dann da noch den Selbstständigen, die Wildkatze, der oder die da komplett auf eigenes Risiko draußen unterwegs ist. Wenn der oder die sich mal verletzt, dann muss man irgendwie selber sehen, dass man abgesichert ist. Da gibt es nämlich kein Herrchen, was einen zum Arzt schleppt. Da gibt es keine Altersvorsorge, es sei denn, man hat selber dafür gesorgt. Man muss schon risikotolerant sein und sehr, sehr lösungsorientiert, damit man das als Selbstständiger über die Jahre so überdauert und nicht doch irgendeinem Herrchen dann zuläuft, weil es einem auf Dauer zu stressig ist. Und ja, ich weiß nicht, ob du die Statistiken kennst. 9 von 10 Unternehmen sind nach 5 Jahren wieder platt. Also es gibt dann doch Leute, die in die Selbstständigkeit starten und die allermeisten, die kehren dem dann doch irgendwie wieder den Rücken und heuern wieder bei einem Arbeitgeber an, was ja auch vollkommen legitim ist. Mit Selbstständigen beschäftigen wir uns aber nicht, wenn wir über Lehrkräfte sprechen. Zumindest jetzt nicht im öffentlichen Schulsystem. Es gibt natürlich selbstständige Lehrkräfte, die arbeiten aber in der Regel zum Beispiel im Bereich Musik oder im Bereich Kunst und eben nicht an öffentlichen Schulen, wo sie dann ein Honorar einstreichen und nicht sozialversichert sind. Klar, wir haben auch unter unseren Kundinnen und Kunden Lehrkräfte, die sich selbstständig machen, in der Regel nebenberuflich und manche davon auch mit der mittelfristigen Perspektive, das hauptberuflich zu machen. Und da muss ich einmal vorweg schicken, nebenberufliche Selbstständigkeit ist etwas vollkommen anderes als hauptberufliche Selbstständigkeit. Warum? Weil du bei der nebenberuflichen Selbstständigkeit kaum Risiko hast. Klar, irgendwie hast du wahrscheinlich Investment, du investierst vor allen Dingen Zeit, Mühe, vielleicht auch Geld. Aber wenn es nicht klappt, dann hast du ja noch dein sicheres Standbein, deine Verbeamtung oder deinen angestellten Job. Und das hat Vor- und Nachteile. Zum Beispiel, wenn wir bei den Nachteilen schauen, dann den, dass du in deinem Business niemals all in gehst. Denn da hält dich immer dieses unsichtbare Band zurück. Naja, ich habe aber ja noch den anderen Job. Warum sollte ich jetzt volles Risiko eingehen? Das machen vollumfänglich Selbstständige nicht. Die müssen Flucht nach vorne machen, um zu überleben. Das heißt, die sind deutlich risikoaffiner, müssen sie auch, denn sonst gehen sie unter. Und das ist wirklich ein weiter Mindset-Stretch, den die Leute erstmal bewältigen müssen. Es gibt hin und wieder die Kundinnen und Kunden aus dem Lehrberuf, die das machen und die vorher aber auch schon nicht risikoscheu waren. Relativ frei und experimentierfreudig in ihrem Wesen und die sich dann auf dieses Parkett begeben. Wie gesagt, es ist wertfrei, ist auch vollkommen in Ordnung, wenn das nichts für einen ist. Ich will jetzt hier auch gar nicht sagen, die Wildkatzen, das ist jetzt das Nonplusultra, das sind die Mutigen. Das hat alles seine Stolpersteinchen, ne? Also es gibt jetzt hier keine Hierarchie zwischen den Hauskatzen, zwischen den Freigängern und den Wildkatzen, in dem Sinne, dass ich die einen für lächerlich halte und die anderen für die Helden. Selbstständigkeit ist im Übrigen auch sehr romantisiert, so mit der Freiheit. Ja, hinterher wirst du einfach zum Sklave deines eigenen Überlebens. Passiert sehr vielen Selbstständigen auch. Okay, also in dieser Folge soll es gehen um verbeamtete Lehrkräfte und angestellte Lehrkräfte im Vergleich, so wie wir sie in unserem Veränderungscoaching erleben. Und wir haben natürlich anteilshalber deutlich mehr verbeamtete Lehrkräfte als Angestellte. Und angestellt ist man aus den unterschiedlichsten Gründen. Vor allen Dingen haben wir angestellte Lehrkräfte aus Berlin. Das liegt in der Natur der Sache. Berlin hat von 2004 bis 2022 nur angestellt und nicht verbeamtet. Die Leute, die vorher in Berlin angefangen haben, die wurden aber verbeamtet. Und die Leute, die jetzt dort anfangen, die werden auch verbeamtet. Und den Leuten, denen man zwischendurch keine Verbeamtung anbieten konnte, denen bietet man jetzt sehr, sehr nachdrücklich eine an. Interessanterweise gibt es in Berlin gerade trotz dieses Angebots der Verbeamtung die höchsten Lehrerkündigungsraten überhaupt. Da gibt es aktuelle Berichterstattungen zu, aber da gucken wir später nochmal drauf. Angestellte Lehrkräfte gibt es in Deutschland also aus den unterschiedlichsten Gründen. Zum einen Regionalspezifika, aber dann eben auch Bundesländer, die eine besonders intensive Befristungspraxis haben und dann zu den Sommerferien entlassen. Und diese Mätzchen, das machen ja eher die südlich orientierten Bundesländer, rein statistisch. Und dann gibt es natürlich noch gesundheitliche Gründe und so weiter und so weiter. All diese Gruppen sammeln sich bei uns im Coaching. Und ja, es gibt Mentalitätsunterschiede und Unterschiede, die sich an verschiedenen Dingen niederschlagen. Da möchte ich heute einfach mal einige Dinge aufzählen und du kannst ja mal die innerliche Checkliste durchgehen. Passt das für mich? Stimmt das für mich? Vielleicht ja auch nicht. Wie gesagt, ich will keine Beamten und keine Angestellten in eindeutige Schubladen stecken und behaupten, das ist bei allen so. Aber es könnte eine Reflexionsgrundlage für dich sein. Der Punkt 1 ist das Thema Risikobereitschaft und Sicherheitsdenken. Versteh mich nicht falsch, auch angestellte Lehrkräfte haben sehr gerne einen Job und sind auch froh, wenn sie diesen Job behalten. Und viele angestellte Lehrkräfte sind auf TVL beschäftigt, Tarifvertrag der Länder. Nur Hessen hat da eine Extrawurst, der TVH, Tarifvertrag Hessen. Und dann gibt es natürlich Lehrkräfte an Privatschulen, die machen ihr ganz eigenes Ding. Auch diese Lehrkräfte haben gerne einen Job und der ist auch oftmals unbefristet. Gibt schon ein ganz gutes Gefühl, einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu haben. Von daher, na klar, jeder hat irgendwie Sicherheitsdenken. Gleichwohl gibt es eine andere Risikobereitschaft bei angestellten Lehrkräften gegenüber verbeamteten Lehrkräften, denn Beamte haben einfach finanziell und absicherungstechnisch mehr zu verlieren. Es ist eigentlich paradox. Angestellte haben im Zweifelsfall weniger verdient, also sogar ziemlich sicher weniger netto verdient, schauen auch auf weniger Altersrücklagen, sind aber gleichzeitig risikobereiter. Während Beamte, Beamtinnen mehr netto verdient haben über Jahre und Jahrzehnte, deswegen vielleicht auch mehr zur Seite packen konnten und auch höhere Altersansprüche haben. In der Mehrzahl der deutschen Bundesländer gibt es ja sogar Altersgeld. Das heißt, wenn jemand da aussteigt, dann steht der doppelt so gut da etwa wie jemand, der die gleichen Arbeitszeiten auf Tarifvertrag gemacht hat und dann eine Rente hätte aus der Zeit, ne? Also ein Beamter stünde in den allermeisten Bundesländern auf ganzer Strecke besser da als ein Tarifangestellter und trotzdem sind die Tarifangestellten risikobereiter. Und da ist schon ein Mentalitätsunterschied feststellbar. In vielen Lehrerzimmern gibt es ja eine Zweiklassengesellschaft zwischen verbeamteten KollegInnen und angestellten KollegInnen. Das vollzieht sich aber nicht nur im Portemonnaie bzw. auf dem Bankkonto. Und das liegt meiner Ansicht auch daran, dass sich angestellte Lehrkräfte nicht so komfortabel eingerichtet haben in ihrer Situation. Da gab es oft viel Hickhack um den Vertrag und sie wissen auch, die Dinge sind vielleicht nicht für ewig von Dauer. Ich muss agil und handlungsfähig bleiben. Und so bleiben sie dann auch im Kopf agil und verlassen sich nicht lebenslang auf die Tatsache ihres Beschäftigungsverhältnisses. Gleichzeitig höre ich von immer mehr Lehrkräften, auch auf Social Media, gibt ja reichweitenstarke Leute, dass sie sich gegen die Verbeamtung entschieden haben, ganz gezielt, weil sie sich Autonomie dadurch erhoffen, mehr Autonomie. Darüber habe ich auch schon viel in Podcast-Folgen gesprochen, dass mit den Privilegien eines Beamten auch eine gewisse Erpressbarkeit kommt, denn man könnte ja auch Privilegien entziehen, wenn jemand nicht mehr genehm ist, wenn jemand nicht mehr gefällig ist. Und so ist bei Beamtinnen und Beamten eine gewisse Gehorsamsmentalität ausgeprägter, weil sie durch Privilegienverlust bedrohbar sind. Und das passiert ja auch hier und da, dass Leuten gesagt wird, sie halten jetzt mal ganz schön besser die Füße still und sind mal schön ruhig, denn sonst geht in den nächsten Jahren nicht Ihr Versetzungsantrag durch. Ein ganz aktuelles Beispiel, das jetzt durch die Medien geht gerade, ist das eines verbeamteten Lehrers aus Bayern, Markus Burkert, von einer Grundschule in Gautingen, der einen Streit um eine Kopfbedeckung mit dem Schulamt ausgetragen hat. Vielleicht auch einfach nur, um die ganze Situation ad absurdum zu führen. Es geht dabei darum, dass dieser Lehrer offenbar im Unterricht ein Käppi trägt. Gut, warum der Mann jetzt auf seinem Käppi beharrt, I don't know, ist aber halt so. Und er hat darauf beharrt, ich möchte das aufbehalten. Und das ist so dermaßen hochgekocht und er hat da auch so einen langen Atem bewiesen, da nicht einzuknicken rechtlich, dass jetzt das Schulamt an ihm mal wieder, wie sollen sie auch anders, sie haben ja nur dieses Instrumentarium, an ihm ein Exempel statuiert und ihn rausholen aus seiner angestammten Grundschule in Gautingen und ihn stattdessen strafversetzen in die mobile Reserve in Bayern. Das gibt's in Bayern, das ist eine Feuerwehrkraft, das heißt, du bist keiner Schule wirklich zugeordnet, sondern bist Springer. Das ist ganz klar eine Disziplinarmaßnahme gegen diesen renitenten Typen, der nicht von seinem Käppi im Unterricht Abstand nehmen konnte. Allein die Aktion, da finde ich schon geiler Typ, würde ich gerne kennenlernen. Aber nicht jeder Beamte kämpft dann bis aufs Blut für seine Belange und im Zweifelsfall wird dann an ihm ein Exempel statuiert. So wie wir das hier tagesaktuell sehen. Abgesehen von diesem unerschrockenen Draufgängerlehrer aus Bayern, würde ich schon sagen, das ist nicht die Norm im Beamtentum. Hier erlebe ich angestellte Lehrkräfte als deutlich selbstbewusstere ArbeitnehmerInnen und im gewissen Sinne auch mündigere ArbeitnehmerInnen, die große Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme haben, im Gegensatz zu die Dinge einfach nur erleiden und sich einschüchtern lassen und eine gewisse Opferhaltung kultivieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Beamten eine Opferhaltung haben, aber wir kennen die Beispiele im Kollegium, sicherlich auch du. Und diese Passivität, in die lässt man sich als Beamter, Beamtin auch reinmanövrieren, weil man manchmal erlernt, ja, bringt eh nichts, ich bin total fremdbestimmt und dementsprechend ist es eine Coping-Strategie für mich, dass ich nur noch über das wettere, was mir aufgetischt wird, statt selber das Ruder in der Hand zu behalten. Das kann passieren. Und hier erlebe ich, dass angestellte Lehrkräfte tendenziell eher das Ruder in der Hand behalten und für sich und auch ihre Arbeitsrechte Verantwortung übernehmen, dass sie durchaus auch die Bereitschaft haben, mal einen Arbeitsrechtler einzuschalten, rechtlich für ihre Belange einzutreten. Während Beamtinnen, Beamte, die machen das natürlich auch schon mal, aber es ist eher erstmal die Angst davor da, was könnte dann passieren, werde ich dann zur Persona non grata, vielleicht kriege ich es ja irgendwie durch Vermeidung doch noch gedeichselt, habe ich da lebenslange Nachteile davon, wenn ich da mal irgendwann mit dem Anwalt auf der Matte stehe. Ich habe das Gefühl, Beamtinnen und Beamte ziehen das gar nicht so in dem Maße in Erwägung, wie das der ein oder andere Angestellte tut, sich stark machen. Und das sehe ich ganz, ganz deutlich bei Berliner Lehrkräften. Die sind einfach viel politisierter und dadurch, dass in Berlin so überdurchschnittlich viele Lehrkräfte angestellt sind, sind sie eben auch in Gewerkschaften organisiert und gehen für ihre Rechte auch im Rahmen von Streik auf die Straße. Die kennen also den Arbeitskampf. So wurde jetzt Ende August eine aktuelle Kündigungszahl aus Berlin veröffentlicht. Da hat der Tagesspiegel groß drüber geschrieben und ich habe ja meine InformantInnen überall sitzen. Grüße gehen raus an meine fleißigen Ex-KundInnen und auch alle anderen fleißigen Ex-Lehrkräfte, die mir immer wieder Artikel zu spielen, die mir auch offizielle schriftliche Korrespondenz ihrer Dienstherren als Scan zukommen lassen und der Meinung sind, das ist vielleicht Futter für einen Podcast. Also vielen Dank an der Stelle. Und hier habe ich wieder etwas bekommen aus Berlin. Dramatischer Verlust. Fast 1000 Berliner Lehrer haben im vergangenen Schuljahr gekündigt. Und das ist krass, das ist viel. Denn aus NRW hatten wir letztes Jahr die große dramatische Schlagzeile: Fast 1000 Lehrkräfte in NRW haben gekündigt im letzten Kalenderjahr. Ja, wie viel Einwohner und wie viel Lehrkräfte hat denn NRW bitte mehr als Berlin? Das ist ja zigfach größer und alleine in Berlin 1000 Lehrkräfte, das kann man nur auf die Anstellung zurückführen. Natürlich rennen da nicht 1000 Beamte weg. Da werden schon auch ein paar Beamte und Beamtinnen dabei sein. Aber diese Zahl 1000, die hat schon damit zu tun, dass man ein Angestelltenverhältnis dann doch mal einfacher kündigt beziehungsweise einen Aufhebungsvertrag erwirkt. Das ist das große Thema in Berlin, die Aufhebungsverträge. Das wird auch ganz deutlich, wenn man sich die Entwicklung der Zahlen in den letzten 20 Jahren in Berlin anschaut. Im Jahr 2004, also vor 20 Jahren, da gab es insgesamt, also inklusive der Pensionäre, 1003 Abgänge in Berlin. Abgänge im Sinne von, da ist jemand dienstunfähig geworden, da ist jemand in Pension gegangen. Bis dato gab es ja nur Verbeamtete in Berlin, bis 2004. Dann wurde diese Anstellung durchgesetzt und ab da steigt die Statistik kontinuierlich an mit den Abgängen. Da ist dann ja ein immer wachsender Anteil an angestellten Lehrkräften. Und so kommt es jetzt im Jahr 2023, da endet jetzt die Statistik, zu insgesamt 2573 Abgängen. Davon sind 1000 Kündigungen. Ne? Und dann gibt es auch Leute, die in Pension gegangen sind und so weiter. Und insgesamt sind wir dann auf fast 2600. Übrigens so wenig Pensionäre wie schon lange nicht mehr. Die anderen Gründe der Abgänge, die steigen also. Und Kündigungen steigt ganz kontinuierlich. Das können nur die Angestellten sein in Berlin. Ist natürlich ein besonderer Arschtritt für den Berliner Senat, denn die haben gerade die Verbeamtung wieder eingeführt, um die Leute zu binden. Klappt erstmal so wohl nicht, diese Rechnung. Im Übrigen sagt die Berliner Bildungsverwaltung bei der Frage nach den Gründen dafür, Zitat, zu den Gründen können wir nur aufgrund von Erfahrungswerten Annahmen treffen, da wir aus rechtlichen Gründen von den Personen keine umfassenden Darlegungen einfordern dürfen. Ja, so kann man auch entschuldigen, warum man keine Ahnung hat. In der freien Wirtschaft gibt's dafür Exit-Interviews. Wer nicht will, der hat schon. Okay. Wir waren also bei dem Punkt Verantwortungsübernahme und Mündigkeit und das meine ich im Sinne von das Steuer in der Hand behalten. Das sehe ich bei angestellten Lehrkräften tendenziell mehr, wenngleich es natürlich auch eine große Reihe von Beamtinnen und Beamten gibt, die aktiv ihre Karriere gestalten und das Steuer in der Hand haben. Bei unseren Kundinnen und Kunden sehe ich eher, dass sie den Wandel im Rahmen der Zusammenarbeit machen, dass sie, wenn sie die Zusammenarbeit verlassen, genau dieses Mindset haben, des aktiven Gestalters, der aktiven Gestalterin, dass sie aber nicht zwangsläufig so bei uns anklopfen, was, wie gesagt, auch vollkommen wertfrei ist. Ich selber habe das alles auch durch. Ich sehe bei angestellten Lehrkräften, dass die sich nicht so schnell die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich sehe hier ein pragmatischeres Denken und Handeln, auch was die eigenen Karrieregestaltungsmöglichkeiten angeht, was aber auch das Einschalten von rechtlichem Beistand angeht. Und ich sehe bei angestellten Lehrkräften eine gewisse Nüchternheit oder sagen wir mal so, eine bessere Kompetenz, sich abzugrenzen von romantisierten Inhalten, romantisierten moralischen Ansprüchen an die eigene Arbeit, an den Lehrberuf und an Beruf überhaupt. Da neigen verbeamtete Lehrkräfte eher zum Romantisieren und Glorifizieren von Selbstaufgabe, Selbstausbeutung für den edlen pädagogischen höheren Wert. Das haben angestellte Lehrkräfte nicht so, denn die wissen, wenn ich mich selbst aufgebe und meine Arbeitskraft zerstöre, dann sorgt für mich nicht vollumfänglich jemand. Und im Zweifelsfall bin ich irgendwann altersarmer Frührentner. Da schenkt mir der Staat nichts. Vielen Dank, dass Sie sich für uns kaputt gemacht haben. Hier sind wir dann bei dem dritten und letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, nämlich das Thema Umgang mit Krankheit. Beklagenswerterweise ist Belastung und Belastungssymptome im Lehrberuf ja ein universelles Thema. Davon sind alle betroffen, Beamte wie Angestellte. Und so haben wir unter unseren KundInnen sowohl Personen nach Burnout, die verbeamtet sind, wie auch Personen nach Burnout oder in Burnout, die angestellt sind. Thema während Burnout sich coachen lassen ist nochmal ein Thema für sich. Da habe ich eine ganze Podcast-Folge drüber erzählt. Das ist die Folge 39. Als Lehrer im Burnout, wann ist ein Jobcoaching sinnvoll? Wir gehen da sehr verantwortungsvoll mit um und beraten auch viele Personen im Erstgespräch erstmal weg, weil sie für ein Coaching in ihrer aktuellen Situation nicht in Frage kommen. Und da geht es dann erstmal darum, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Werden Personen bereits therapeutisch oder psychiatrisch betreut, dann gibt es von uns Informationshilfen, wie man mit seinem betreuenden Psychotherapeuten oder Psychiaterin abklären kann, ob ein Coaching zu dem Zeitpunkt schon sinnvoll ist. Also Coaching in einer akuten Krise schon mal sowieso nicht, aber Coaching während der Rekonvaleszenzphase von Burnout dann doch im Individualfall möglich. Langer Exkurs, ich will damit sagen, wir haben natürlich Erfahrungen mit angestellten Lehrkräften und auch mit verbeamteten Lehrkräften in diesen Krankheitszuständen und es passiert ihnen gleichermaßen. Ein großer Unterschied besteht aber darin, was angestellten Lehrkräften widerfährt, wenn sie länger krank sind. Als verbeamtete Lehrkraft wird man dann erstmal bei seinen vollen Bezügen weiter bezahlt, bis unter Umständen irgendwann eine Zurruhesetzung aus Gründen der Dienstunfähigkeit erfolgt. Bis dahin wirst du komplett weiterbezahlt und dieser Zustand, das kann ich dir aus Erfahrung sagen, kann sich durchaus auch schon mal über 1-2 Jahre hinziehen, bis dann irgendein Amtsarzt jemanden zur Ruhe setzt und du wirst die ganze Zeit weiterbezahlt. Wie ist das bei einem Angestellten? Man wird 6 Wochen mit 100% seines regulären Gehalts weiterbezahlt. Danach bekommt man Krankengeld von der Krankenkasse. Und das sind etwa 70% seines letzten Bruttoeinkommens. Aber nicht mehr als 90% des Nettoeinkommens. Im TVL gibt es in der Regel dann noch gewisse Krankengeldzuschüsse. Aber hey, wir halten fest, als Angestellter kannst du dir das nicht so lange leisten. Da fällst du dann natürlich nicht ins Bodenlose. In Deutschland gibt es ein Sozialsystem, aber angestellte Lehrkräfte stehen da unter einem deutlich höheren, auch finanziell induzierten Wiedergesundungsdruck sozusagen, weil es einfach echt ein herber Einschnitt ist, länger krank zu sein und dann doch deutliche Abzüge durch das Krankengeld zu bekommen. Worauf will ich hinaus? Dafür gibt es bei Angestellten ein deutlich höheres Problembewusstsein. Das heißt, die Sensibilisierung dafür, dass die eigene Arbeitskraft ein Sicherheitsgarant für die Zukunft ist. Wenn ich meine eigene Arbeitskraft erhalte, dann habe ich auch morgen noch Einkommen, die Möglichkeit, erwerbstätig zu sein. Und da sind Beamte, natürlich kannst du wieder nicht verallgemeinern, ne, vollkommen klar, nicht so sensibilisiert für. Denn sie werden versorgt, was ja auch okay ist, was ja legitim ist. Ich gönne es jedem. Das bereitwillige Aufopfern und kategorische, systematische Verbrennen der eigenen Arbeitskraft, das sehe ich dann doch eher bei Beamtinnen und Beamten. Und dazu gibt es ein böses Wort, das ich keinem unserer Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht gerade beruflich und gesundheitlich in einer misslichen Lage befinden, unterstellen möchte. Wir kennen gleichwohl die Beispiele aus den eigenen Reihen, für die es zutrifft. Und das ist das Wort Vollkaskomentalität. Da kann man jetzt laut aufschreien, dass das ein neoliberaler Kampfbegriff ist, mit dem Arbeitgeber versuchen, die Verantwortung für die Arbeitnehmergesundheit auf den Arbeitnehmer abzuwälzen. So ist es nicht gemeint. Natürlich gibt es berechtigterweise und Gott sei Dank eine Fürsorgepflicht, der Arbeitgeber oder in unserem Fall der Dienstherr nachkommen muss. Gott sei Dank. Und die vernachlässigt er oft genug. Ich möchte damit nur sagen, irgendwie muss man sich schon in der Mitte treffen. Es muss eine Verantwortungsübernahme von beiden Seiten geben. Und dabei mangelt es auf beiden Seiten manchmal an der Umsetzung. So, jetzt habe ich einen sehr weiten Bogen geschlagen und irgendwann am Anfang dieser Folge habe ich auch noch über Katzen gesprochen. Ich halte fest, sehen wir in unserem beruflichen Veränderungscoaching für Lehrkräfte Unterschiede zwischen Beamten und angestellten Lehrkräften? Unter Vorbehalt ja. Unter Vorbehalt deswegen, weil die individuellen Unterschiede natürlich die größten sind und nicht unbedingt die formalen. Nur weil jemand verbeamtet ist, ist er nicht automatisch so und so. Und nur weil jemand angestellt ist, ist er nicht automatisch anders. Gleichwohl, es gibt diese Trends und die vollziehen sich auf Haltungsebene. Zusammengefasst habe ich den Eindruck, dass angestellte Lehrkräfte etwas agiler sind, etwas flexibler, weil sie auch weniger zu verlieren haben und weil sie vielleicht auch bestimmte Themen für sich nie abhaken konnten, die Beamte für sich schon frühzeitig durch ihr Beamtenverhältnis lebenslang abgehakt wähnten und deswegen vielleicht ja sich gar nicht mehr damit befasst haben. Das konnten sich angestellte Lehrkräfte oftmals gar nicht leisten und haben somit die Verantwortung behalten, das Ruder in der Hand behalten. Und das sieht man vor allen Dingen in Haltungsunterschieden zwischen einigen Beamten und einigen angestellten Lehrkräften, die pragmatischer agieren, risikoaffiner agieren, auch wenn sie das Risiko bestimmt nicht lieben, aber vielleicht dann doch nicht so an der Sicherheit kleben, weil sie sie gar nicht in dem Maße jemals genossen haben, die ihre Situation als Lehrkraft weniger romantisieren, moralisch überhöhen, sondern eher die Zweckmäßigkeit im Auge haben und dementsprechend die Hintertür aus diesem Beruf raus immer latent mitdenken. Und diese Haltung halte ich für sehr gesund und eigentlich auch erstrebenswert für verbeamtete Lehrkräfte gleichermaßen. Denn auch die sollten natürlich GestalterInnen ihres Lebens bleiben, sollten problembewusst agieren, mit Verantwortungsbewusstsein für ihre eigene Arbeitskraft, aber auch für die Pflichten des Arbeitgebers und den auch in die Pflicht nehmen. Und das ist eine Haltung, mit der wir Kundinnen und Kunden in der Regel aus unseren Coaching-Programmen rausgehen sehen, die selber von sich sagen, das ist ein Riesengewinn, dass ich das für mich erarbeitet habe. Und ein Teil davon sagt, ich gehe so in Schule zurück und dadurch wird Schule für mich ein ganz anderes Erlebnis. Ich gehe mit einem vollkommen neuen Selbstverständnis hier durch und bin unbequemer geworden. Für mich aber deutlich bequemer. Wenn dich das neugierig macht, dann bist du herzlich eingeladen, mit uns ins Erstgespräch zu gehen. Wie immer, du findest den Link dafür in den Shownotes oder auf unserer Homepage isabelprobst.de. Da wirst du mit einem Teammitglied darüber sprechen, wo du stehst und ob und welche Art von Zusammenarbeit vielleicht für dich in Frage kommt. Ganz konkret könnte das zum Beispiel der Lehrkraftnavigator sein. Ich wünsche dir an dieser Stelle eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt meine Katzen kraulen. Tschüss.